Ich lese heute die Verse 9 bis 13 aus dem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes, wo der Apostel Paulus dieser Gemeinde bescheinigt, aber auch zugleich wieder deutlich machen will, dass das Leben gebunden in Jesus sein und bleiben muss, damit es auch fruchtbar wirksam ist in dieser Welt. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Über die Gemeinde zu Thessalonich haben wir so viel Gutes gehört. So viel Gutes, dass beim intensiven Lesen dieser Briefe wir nicht nur neidisch werden könnten, sondern traurig. Traurig darum, weil wir dieses erweckliche Leben dieser Gemeinde so wenig wiederfinden in unserer Zeit, vielleicht in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land. Dieses Leben, was so pulsierte, dass andere Menschen einfach mitkriegten, dass was Neues entstanden ist im Leben dieser Menschen. Der Apostel bescheinigte ihnen, wir brauchen gar nichts von euch zu sagen. Das reden die Leute. Sie berichten uns von dem, das, was da Gutes geschehen ist unter euch. Wir brauchen auch andere Gemeinden gar nicht von diesem Segen zu berichten. Sie sagen uns das, weil sie es mitbekommen haben an eurem Leben. Es ist tatsächlich ein Leben, was neidisch machen kann. Und ich dachte auch in diesem Zusammenhang an diese Worte des Apostel Paulus, der im Blick auf die Werdegänge des Volkes Israel, dem ja das Evangelium zuerst zustand, gesagt hat, dass die Heiden so, die Heidenchristen so leben sollen, dass die Juden neidisch werden, dass sie eifersüchtig werden auf das, was die Heidenchristen bekommen haben. Ich wünsche mir das sehr, dass es so sei und versuche das auch immer in der Begegnung mit jüdischen Menschen vorher im Gebet vorzubereiten, dass sie etwas mitkriegen davon, nicht Worte hören, sondern sehen. Das ist immer wichtiger, sehen, dass man etwas hat, was sie eigentlich auch suchen und was sie brauchen. Paulus hat ja diesen Brief aus Korinth geschrieben und er sehnte sich immer wieder danach, diese Neuanfänge der Gemeinde zu Thessalonich mit zu verfolgen. Er schickte ja auch Timotheus dorthin, um ihnen, den Thessalonichern, wieder Wegweisung zu geben, und der Bericht, den Timotheus zurückbrachte, dass da wirklich Leben pulsiert, machte den Apostel so froh, dass er also diesen Brief schrieb. So sagte man, so ist es überliefert worden. Nicht nur, dass der Apostel im ersten Kapitel der Gemeinde bescheinigte, dass wirklich ein geistlicher Aufbruch nicht nur in ihnen, sondern um sie herum, die ganze Gegend des Landes zu verspüren ist, sondern dass er dann auch im zweiten Kapitel deutlich machen will, dass dieser Zustand erhalten werden muss. Ein guter Anfang heißt noch nicht eine gute Weiterführung und ein gutes Ende. Ein guter Anfang ist wichtig, aber wenn dieser gute Anfang nicht im Leben und lebendig erhalten bleibt, dann gibt es eine schlechte Durchführung und vielleicht sogar ein schlechtes Ende. Darum redet er davon und gibt sich selbst zu einem Zeugnis und sagt, schaut, wie wir bei euch gewesen sind. Wir haben euch gesagt und gezeigt, wie ihr einander dienen müsst, wie ihr leben müsst in der Annahme des Nächsten, in der Liebe zu ihm, damit auch der Geist Gottes in euch weiter pulsiert. Und so hat sich der Apostel, obwohl er sich nicht hochstilisiert hat als der Heilige unter allen Heiligen, aber doch zum Vorbild gegeben, als einer, der sein Leben ganz in die Hand seines Heilandes gab. Wir freuen uns über den Paulus, der zuvor ein Saulus war, der ein Vorleben hatte, wo er Gott wirklich dienen wollte. Und wenn wir ihn gekannt hätten und hätten sein Leben angeschaut, hätten wir möglicherweise über ihn gesagt, das ist ein wirklicher Diener Gottes. Und doch war sein Dienst nur aus dem Fleische getan. Er hat sich so angestrengt, dass andere ihn auch diesbezüglich als Vorbild nahmen und sagten, so wie der Saulus wollen wir auch werden. Und er konnte sagen, nach dem Gesetz, ja, war ich unsträflich, so hielt man mich auch. Es schien alles gut zu sein, bis er die Damaskusstunde erlebte und Jesus Christus ihm in den Weg trat. Und dann dieses neue Leben Raum griff. Und so wie er vorher alles dran setzte, äußerlich Gott zu gefallen, so ließ er alles jetzt zu, was Jesus Christus gefällt, was er tun will. Und somit konnte er auch ein Vorbild werden für die neu gegründeten Gemeinden, für die Glaubensgeschwister. Ihr habt uns, und er reiht natürlich auch die anderen mit ein, ihr habt uns zum Vorbild. Erinnert euch doch daran, an unsere Arbeit, ja, die Brüder, die mit mir waren und unsere Mühe unter euch. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen. Das ist ein wichtiger Punkt, den er dort anspricht an die erweckte Gemeinde. Lebt so, dass niemand unter euch einem anderen eine Last wird, sondern eine Freude. Er sagt das nicht, um sich hochzuheben, um sich zu loben, sondern er sagt es, damit es gut untereinander zugeht. Damit man wirklich frei in der Gebundenheit in Christus miteinander leben kann. Denn eine Gemeinde, die auf den Herrn wartet, die in einem erwecklichen Zustand ist, und das ist jede Gemeinde und jeder Gläubige, der auf den Herrn ernstlich wartet, nicht nur mit Worten, das kann man auch sagen. Ja, komme bald, Herr Jesus, kann jeder sagen. Aber ich meine jetzt mit dem Herzen, der wirklich sich danach sehnt, nach der Begegnung mit Jesus. Eine jegliche solche Gemeinde ist nämlich eine besonders angefochtene Gemeinde. So eine lebendige Gemeinde wie die Thessalonicher, die rufen geradezu alle Waffen der Hölle hervor. Diese will man zum Schweigen bringen. Diese müssen unbedingt mundtot gemacht werden. Darum braucht es also diese fürsorgliche Ermahnung des Apostels, bleibt in dem, was ihr erlebt habt, bleibt gebunden in eurem Heiland. Macht euch selbst zu einem guten Anstoß für den Nächsten. Seid keine Last für die Nächsten, sondern eine Freude. Denn der Widersacher ist nicht untätig. Er möchte womöglich euch zum Schweigen bringen. Denn die Mächte der Finsternis, und das gilt auch für unsere heutige Zeit, Sie wollen weder entlarvt noch gestraft werden. Sie möchten verborgen arbeiten, dass sie möglichst nicht erkannt werden und alles durchziehen können mit ihren Gedanken, mit ihren Werken, mit ihrem Werben. Paulus schrieb in 2. Korinther 11 Folgendes, das sind ja die praktischen Erfahrungswerte auf dem Weg des Glaubens, dass er sagt, dass der Satan sich ja verstellt als ein Engel des Lichtes. Ja, der kommt mit einem Glanz daher, dass manche vielleicht sogar denken, das sei Jesus. 2. Korinther 11, Abvers 13, lese ich mal einige Verse. Denn solche sind falsche Apostel, also das gibt es auch, nicht alle Apostel sind echte Apostel. Nicht alle Lehrer sind echte Lehrer. Nicht alle Evangelisten sind echte Evangelisten. Es gibt falsche Evangelisten, es gibt falsche Lehrer. Ja, das ist alles möglich. Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende allerdings wird sein nach ihren Werken. Also die Thessalonicher sollten gleich gewarnt werden, dass sie ja nicht auf andere Stimmen hören als auf die ihres Herrn. Und dass dazu nötig ist, die Gemeinschaft im Heiligen Geist zu erhalten. Denn da, wo Dissonanzen zwischen Gläubigen auftreten, ist das Einfallstor auf andere Stimmen zu hören gegeben. Das sehen wir auch in der korinthischen Gemeinde, wo die Gläubigen nicht mehr eins waren. Dann hörten sie plötzlich auf diese Stimme jenes Verkündigers oder jenes paulisch, käfisch, apollisch. Sie richteten ihre Ohren und Herzen nicht mehr auf Jesus, sodass Paulus sagen muss, sagt mal, wer ist denn eigentlich für euch gestorben? Ist Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder Apollos? Oder Petrus? Nein, es ist Christus, der euch die Sünden vergeben hat. Auf ihn müsst ihr schauen. Auf ihn müsst ihr hören. Also die Gefahr ist immer sehr groß. Wenn menschliche Dissonanzen sind, dann hat der Satan, der sich verstellt als Engel des Lichtes, leichtes Spiel, Beeinflussungen vorzunehmen und die Einzelnen auf unterschiedliche Wege zu führen, wo sie nicht mehr auf Christus hören, wo sie auf Meinungen hören der Welt. Und dem muss vorgebeugt werden. Diese erweckliche Gemeinde soll erwecklich bleiben. Die Finsternis, sie will nicht gestraft werden, aber sie wird eines Tages ans Licht kommen müssen. In 1. Korinther 4 sagt der Apostel Paulus auch, also beurteilt nicht vor der Zeit die Dinge, sondern wartet auf den Tag, wenn der kommt, der alles richtig beurteilt, der das Finstere, das Verborgene ans Licht bringt, wird alles offenbar. Damit soll gesagt werden, dass wir als Kinder Gottes uns festhalten sollen an Jesus allein und er wird zu seiner Zeit auch das, was wir nicht sezieren können, hervorbringen und strafen. So wir uns aber an Jesus allein orientieren, verfallen wir den verborgenen Mächten der Finsternis nicht. Aber sie haben Angst davor, offenbar gemacht zu werden und wie sie werden eines Tages offenbar werden. Durch mancherlei Angebote in dieser Welt findet das ja statt und auch Gläubige haben immer wieder damit zu tun, diese Dinge abzuwehren und werden manchmal hineingezogen in mancherlei Heilpraktiken, indem man sich eben Akupunktur oder hypnotischen Dingen Behandlungen unterzieht, weißmagisch gesammelte Kräuter trinkt. Das gibt's alles, ja. In den seelsorgerlichen Gesprächen kommt das immer wieder zur Sprache. Oder bependelte Medikamente, die kosmische Kräfte angeblich angezogen haben und die einem dann helfen aus der unsichtbaren Welt. Und vieles andere mehr bietet der Satan an in dieser Welt. Und wenn die Gläubigen darauf eingehen, weil sie ja sagen, Hauptsache gesund, auch das ist eine große Gefahr, so etwas zu sagen, Hauptsache gesund, dann kann der Widersacher auch die Menschen mit solchen Präparaten und solchen esoterischen Einflüssen belasten. Das Zeugnis des lebendigen Gottes wird zurückgedrängt. Das ist sein Ziel. Darum noch einmal, Paulus sagt, ihr wisst doch, was wir für einen Eingang bei euch gehabt haben. Wir sind frei geblieben von euch und gebunden in Jesus und das sollt ihr auch tun. Er gab sich also zu einem Vorbild des Glaubens, indem er zeigte, wie man seine ganze Hoffnung auf Jesus allein gründet, auf Jesus allein setzen muss und nicht auf Menschen. Wer seine Hoffnung auf irgendeinen Menschen setzt, um Leben des Geistes zu haben, läuft immer die Gefahr, in die Gefahr verführt zu werden, von Jesus und dem neuen Leben weggezogen zu werden. Wir sagen das ja auch den Eheleuten, auch den jungen Ehen, und erklären ihnen, was eine geistlich geführte Ehe ist. Da, wo nicht die Menschen voneinander abhängig sind, sondern wo Jesus die Mitte ist. E-H-E, Ehemann, Herr, Ehefrau. Wo das Haar nicht mehr da ist, ist eine Abhängigkeit von Menschen entstanden und dann gibt es ein unordentliches, ungeistliches Leben. Wo Jesus aber die Mitte bleibt, bleibt alles geordnet und das freudige Leben im Heiligen Geist kann pulsieren. Das wollte der Apostel Paulus deutlich machen. Ja, gebunden an Jesus allein, das braucht ihr und da müsst ihr festhalten. Denn sich auf Jesus Christus zu verlassen, bewahrt vor Rückfall. Rückfall in das Wesen dieser Welt. Nicht umsonst gab der Herr Jesus in dem Gleichnis von dem Weinstock und den Reben immer wieder den Hinweis, bleibt, bleibt, bleibt in mir. Denn nur dann, wenn ihr bleibt, dann geschieht das Gute. Wenn ihr nicht bleibt, dann könnt ihr euch vielleicht auf den Weinstock gedanklich berufen, aber das Gute kommt nicht hervor. Ihr müsst bei mir bleiben, gebunden in mir. Und dieses Bild sagt uns ja deutlich, eine Rebe, die wir vielleicht nur angebunden haben, aber die keine organische Verbindung hat oder nicht mehr hat, ja, da fließt kein Saft mehr. Optisch mag das vielleicht noch so aussehen, wenn ich dir da mit Draht festbinde, ja, dann denkt man, ach, die ist immer noch dran. Aber da fließt nichts mehr und da kann auch keine Frucht entstehen. Deswegen dieses Bleiben. Der Apostel zeigt, dass das Dienen dem Nächsten gegenüber der Weg ist, um gebunden in Christus zu bleiben. Also wenn jemand befähigt ist, dem Nächsten wirklich zu dienen, dann kann er das ja nur aus der Gebundenheit in Christus. Aber das ist der Weg, dann bleibt er nämlich immer klein, Christus wird immer groß und der Dienst zum Nächsten wird dann aufbauend. Das ist immer sehr wichtig. Wer gebunden bleibt in Jesus, das ist auch ein Geheimnis, das will Paulus hier auch ein wenig lüften. Der hat dem Nächsten etwas zu geben. Wer gebunden bleibt in Christus, der hat dem Nächsten etwas zu geben, nämlich aus dieser Gebundenheit, die er in Christus hat, weil da etwas durchfließt, was dem anderen dann gut tut. Ich habe mir hier notiert, Epheser 4, 28b, da will ich mal gerade reinschauen, was dieses Wort dazu sagt, aus dem Epheserbrief. Epheser 4, 28b, da heißt es, im zweiten Vers, also man soll arbeiten und schaffe mit seinen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen was zu geben hat. Also der Gläubige soll was zu geben haben. Er hat aber im Endeffekt nur etwas zu geben, wenn er gebunden in Christus bleibt. Sonst, gut, ich meine, ein nichtgläubiger Mensch, der kann auch irgendwas geben, aber nichts, was zum Leben mit Gott dient. Da kann er nichts geben. Er kann vielleicht für die Zeit ein bisschen materielle Güte weitergeben, aber die verpuffen ja irgendwann. Das bringt ja nicht diese Verbindlichkeit mit Gott. Aber so sollen wir haben zu geben. Wer in Christus gebunden ist, hat etwas zu geben. Paulus arbeitete in mancherlei Weise, um niemand eine Last, sondern eine Hilfe zu sein. In 2. Korinther 6, Vers 3 bis 9 heißt es von ihm folgendermaßen, 2. Korinther 6, wir geben in nichts irgendeinen Anstoß. Also das könnte also auch den Thessalonichern gerade so als Vorbild gesagt werden, da müsst ihr aufpassen. Wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde. Wir könnten sagen, damit unser Glaubensleben nicht verlästert wird, sondern dass es angenommen wird, weil man sagt, ja, das stimmt, das ist echt, das ist nicht nur in Worten, sondern da ist Leben. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, also gebunden in Jesus, in großer Geduld. Das ist ein Ausfluss der Gebundenheit in Jesus. Große Geduld, also da, wo man eigentlich als Mensch überhaupt keine Geduld mehr hat, da fließt immer noch der Geduldsfaden, der ist noch nicht gerissen. In Trübsalen, da wo der Mensch überhaupt nicht mehr weiterkommt, wo er sagt, muss denn das sein, geht denn das überhaupt, da beweisen wir uns als Gebundene in Jesus. In Trübsalen, da hoffen wir auf den Herrn. Und er schreibt weiter, in Ängsten, also Ängste hat er auch erlebt. Es ist nicht so, dass Kinder Gottes überhaupt von völligen Ängsten frei sind, die um sie herum geschehen, beziehungsweise in die sie versucht werden oder gelockt werden. Es gibt viele Ängste, Ängste, was zu verlieren. Aber mittendrin, zum Beispiel wenn Eltern ihr kleines Kind verlieren, ist todkrank, ist eine Angst, oh, stirbt es, wird es sterben oder wird es leben? Aber mittendrin gebunden bleiben in Jesus. Herr, du weißt alle Dinge, was du tust, ist gut. Darin hat sich der Apostel auch erzeigt als ein im Herrn Gebundener, in Schlägen. In Schlägen, er hat nicht zurückgeschlagen. In Gefängnissen, und da erinnere ich mich immer gerne, bevor die Gemeinde zu Thessalonich entstanden ist, an die Zeit, wo Paulus und Silas in Philippi waren. Im Gefängnis vorher geschlagen, anschließend mitten im Gefängnis Gott gelobt und gedankt. Da bewies er sich als Gebundener in Christus. Wer kann denn das machen? Wir würden schimpfen. Die haben um mich geschlagen, ist ja unerhört. Und kalt ist es hier auch, nass ist es auch, dunkel ist es auch. Jetzt liegen wir hier in Ketten. Na, den werde ich schon mal zeigen, wenn wir hier wieder rauskommen. Das wäre die menschliche Natur. Gebunden in Christus, Lob und Dank. Ja? Sagt er, darin erweisen wir uns als Diener Gottes. In Verfolgungen, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in böse Gerüchte und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viel reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Das heißt, gebunden in Christus. Und daran wollte der Apostel auch die Thessalonicher erinnern. Ihr seid gebunden in Christus, bleibt gebunden in Christus. Es wird vieles auf euch zukommen, was diese Gebundenheit in Christus zerstören will. Es werden Ängste, es werden Trübsal auf euch zukommen. Ihr werdet Verfolgung erleben und vieles andere mehr, was eine schwere Last werden will. Aber bleibt gebunden in Christus. Gleich, was dort kommt. Damit das Zeugnis seiner Gnade weiterhin in der Umgebung spürbar und sichtbar wird. Also große Tragkraft bewies er, bescheinigte auch den Gläubigen und sagte zugleich, ihr braucht sie auch. Zu diesem Leben der Gebundenheit in Jesus und des Dienens am Nächsten sollen alle Gläubigen eingeladen sein und bleiben, damit sie auch in der Freude auf die Erscheinung Jesu hin leben können. Denn das wurde ja hier auch gesagt, schon im ersten Kapitel, dass sie darauf nur warten, auf die Wiederkunft des Herrn. Das heißt, sie hatten eine echte Freude, nicht eine Freude, na, wenn es denn schon sein muss. Ach Herr, komm doch noch lange nicht, ja. Ich habe doch auch nur so viel vor, muss denn das jetzt sein? Also das war in ihrem Herzen nicht. Sondern da war eine Freudigkeit, dass sie sagten, ja, wir sind jetzt hier, wir dienen unserem Heiland, aber sind auch bereit, jederzeit zu ihm zu gehen. Jederzeit. Und diese Freude soll erhalten bleiben auf die Erscheinung Jesu Christi hin, der ja ihr, unser aller Erlöser ist, um das jetzt auf uns auch zu übertragen. Das heißt also, Paulus sagt, ihr müsst von allen frei sein, damit ihr für alle da sein könnt. Von allen frei, um für alle da sein zu können. Die Fürsorge in der Gemeinde und untereinander soll sein wie ein Vater für seine Kinder. Der Vater ist ja normalerweise der Beschenkende für die Kinder und nicht die Kinder für den Vater. Die Eltern bauen den Kindern Häuser, nicht umgekehrt, die Kinder den Eltern Häuser. Das ist diese Freiheit, diese Liebe zueinander. Ich will und kann dich beschenken, weil der Herr mich beschenkt hat. Und hier geht es also nicht nur um allgemeine Gaben schlechthin. Ach, ich will mal was schenken, ich will dem Nächsten was Gutes tun, ich sage ihm mal ein freundliches Wort. Sondern das ist gepaart mit der Gesinnung der Fürsorge. Das heißt, der Vater gibt auch etwas weiter, nicht nur, damit er das Dankeschön hört. Will er vielleicht auch hören, aber nicht deswegen gibt es weiter, sondern weil er mit Hilfe dieser Gaben dem Kind etwas förderlich Gutes tun will. Eltern würden ja ihren Kindern auch nicht Dinge in die Hand geben, womit sie sich verletzen, womit sie sich schaden. Das vermeidet man. Man gibt ihnen etwas in die Hand, worüber sie sich freuen können und was auch ein Stück ihres Weges fördert durch diese Zeit im Wachstum. Nicht? Also Gaben heißt geben aus dem Fürsorgegedanken für den Nächsten, aus Liebe zu den Glaubensgeschwistern, die nämlich auch Erlöste sind durch des Lammes Blut. Wir freuen uns dadurch, das will der Apostel Paulus sagen, das ist wie so ein ineinander gefügtes Rad, das sind alles Punkte, die ineinander greifen. Wenn wir aus fürsorglichem Geist und Freude dem Nächsten Gutes tun, dann freuen wir uns über unseren Heiland, der uns Gutes getan hat, der auch diesem was Gutes getan hat. Wir sehen also immer Gott in Jesus Christus. Und das ist Erweckung, das ist erwecklicher Geist. Wir, so wie der Herr wünscht, dass wir in ihm festbleiben, wünschen wir dann auch für den Nächsten, dass er festbleibt im Glauben. In Römer 12 lesen wir ab Vers 9 Folgendes dazu. Römer 12 ab Vers 9. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. das ist nicht nur eine menschliche Ebene, die hier beschrieben wird, sondern aus demselben Geist, es geht um Jesus. Es geht um Jesus, es geht um die Freude, dass der Herr auch den anderen erlöst hat und errettet hat und dass er dadurch Glaubensbruder geworden ist. Darum, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Mit anderen Worten, komme zu deinem Herrn mit Ehrerbietung. Denn du hast ja, was du hast, nur von ihm empfangen, dass du was weitergeben kannst. Du kannst sonst nichts weitergeben, außer dem, was du von ihm empfangen hast. Und du gibst es dem anderen zur Freude, dass er sich erinnert an das, was er bekommen hat, dass er auch was weitergeben kann. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient, und dann kommt wieder dieses, dient dem Herrn. All das, was davor steht, heißt, dient dem Herrn. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ja, und dann geht es auch weiter. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das ist aber nicht in menschlicher Weise gemeint, sondern es ist in geistlicher Weise gemeint, damit Jesus verherrlicht wird, damit er geehrt wird darin. Es geht immer um ihn. In 1. Korinther 9 zeigt der Apostel das Ziel solches Handelns, dass er sich erniedrigte und vieles tat, aber mit einem gewissen Ziel. Nicht einfach nur, um ein demütiger Mensch zu sein, um vielleicht das Lob anderer zu erfahren, ach, wie demütig bist du doch, Paulus, ja, sondern das Ziel war, dass alle an Jesus gekettet bleiben, an Jesus gebunden bleiben. 1. Korinther 9, Vers 19, lese ich das mal. Da heißt es, obwohl ich frei bin von jedermann, also frei von allen, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Gewinne für Jesus. Um das geht es. Dienen heißt, ich diene, weil ich zu Jesus ziehen möchte. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich nämlich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette, gewinne. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Ich tue das alles, um an dem, was Jesus Christus in dieser Welt tut, Anteil zu haben, dabei zu sein, mitzumachen. Mitzumachen an dem, was Jesus tut. Das ist also eine wunderbare Schau für Gebundensein in Christus. Paulus wollte nicht mehr das eigene Werk, sondern er wollte einfach nur an dem Werk, Herr, wo bist du, da will ich auch sein. Ich will einfach mit dabei sein. Da wollte er mitarbeiten und er sagt den Thessalonichern gleichsam, so müsst ihr einander auch dienen. Denn dann bleibt die Erweckung bestehen. Dann wird das Zeugnis der Gnade Gottes weiterhin bei euch pulsieren. Wer also so dient, wird von seinen eigenen Sorgen, das kommt auch noch hinzu, von den eigenen Sorgen, die seinen Glauben hemmen wollen, weggelenkt. Wer in dieser Hingabe dem nächsten Dienst, hat keine Zeit, über seine eigenen Sorgen, die sich auf ihn legen wollen, nachzudenken. Er ist beschäftigt mit dem Werk des Herrn. Er ist mit dem Wohl und der Anbindung des Nächsten an Jesus beschäftigt. Da bleiben die eigenen Sorgen völlig dahinten. Sie finden gar nicht mehr Platz auf dem Glaubensleben. Sie können also nicht belasten. Das ist also auch eine wunderbare Wechselwirkung, die dann entsteht. Denn sobald die Thessalonicher unter den Sorgengeist gekommen wären, geht die Erweckung zurück. Der Sorgengeist richtet sich dann wieder auf das eigene Leben, auf das menschliche Leben und konzentriert sich nicht mehr auf das neue geistliche Leben. Das ist so. Das kann man also sehen, das kann man ablesen bei dem Einzelnen, kann man hören aus seinen Worten, ob das geschehen ist. In Römer 12, Vers 5 heißt es allerdings, wir sollen darauf achten, dass einer des anderen Glied am Leibe Jesu ist. Also nicht irgendwie ein Glied, sondern am Leibe Jesu ein Glied, also in diesem Wesen und Werk Jesu eingebunden in der Ergänzung mit dem Nächsten. Darum sagt Paulus, wir waren unter euch wie ein Vater, so haben wir für euch gesorgt. Wir waren eure Glieder und haben euch beschenken dürfen und ihr sollt das auch tun, damit es dem ganzen Leib gut geht, so wie es ja auch unserem menschlichen Körper gut geht, wenn alle Glieder gesund sind, nicht? Wenn ein Glied leidet, dann muss manchmal der ganze Körper ins Bett. Obwohl die anderen Glieder gesund sind, aber bloß weil der Fuß weh tut oder das Bein, dann muss der ganze Mensch da rein, nicht? Das ist ein gutes Beispiel. Und deswegen ermahnt, wir haben euch ermahnt, getröstet und wir haben bezeugt, dass Jesus Christus das wahre Leben ist und ihr daran festhalten müsst. Um also in der ersten Liebe zu Jesus zu bleiben, muss der Fürsorgegeist untereinander in der Ermahnung zum Beispiel stehen. Das Wort des Herrn allein soll gelten und sollen wir zur Geltung auch vor dem anderen bringen. Das Wort des Herrn, Ermahnung also nicht aus menschlicher Meinung, sondern Ermahnung durch Gottes Wort hin zu Jesus. Viele Ermahnungen, die ich auch manchmal so mitkriege, sind mehr oder weniger Drohworte oder strafende Worte, unter Anwendung natürlich von biblischen Aussagen, aber sie sind nicht Einladungen zu Jesus hin. Eine Ermahnung muss immer eine Einladung zu Jesus hin sein. Schau, der Heiland ist für dich da. Deswegen lass dich doch wieder zum Heiland führen. Das ist die biblische Ermahnung. Wir haben euch ermahnt, lesen wir doch mal Galater 6, Vers 1 diesbezüglich oder auch im 1. Johannesbrief. Da wird uns das auch so deutlich gesagt. Und das erhält die Verbindlichkeit untereinander mit dem Herrn und das erhält die Freudigkeit, auch Jesus hier zu dienen, wenn diese Form der Ermahnung greift. Galater 6, Vers 1, da heißt es, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das sind die Lasten, wenn jemand irgendwie abgedriftet ist, wenn er irgendwo in die Bedrängnis gekommen ist und nicht mehr in der Freude an Jesus bleibt. Trage diese Last mit und führe ihn wieder zu Jesus. Das heißt das. Dass er wieder in der Freude ist oder 1. Johannes 5, Vers 16, wenn wir das mal dazu lesen, da heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, dann mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen zum Tode. Das heißt, wenn ich das sehe, dann soll ich in der Fürbitte für ihn eintreten. Ich will, dass er wieder froh ist in Jesus. Ich will ihn nicht strafen mit irgendeinem Wort, was ich ihm sage, das geschickt sich nicht und du musst so. Nein. Ich habe Freude, wenn er Freude hat in Jesus. Das ist die Erweckung in Thessalonich gewesen und die sollte erhalten bleiben. Josua hat es schon dem Volke Israel gesagt, als sie das Land oder an der Schwelle des Landes waren, in das Land eingezogen waren und nun das Land gänzlich besiedeln sollten. Und dann sagte er, ihr müsst euch auch entscheiden, weil ihr gesegnet werden sollt. In Josua 24 lese ich das mal in Abvers 14, fürchtet den Herrn. Er hat also nicht gesagt, nun verändert mal euer Leben, das lasst mal weg und das macht mal zu, sondern es geht um den Herrn. Es geht um den Herrn, es geht nicht um Maßregelungen, um irgendwelche Formen, die hier ihnen auferlegt worden sollen. Das macht man nicht und jenes macht man doch, sondern fürchtet den Herrn, fürchtet den Herrn. Er hat euch doch hierher gebracht, ja? Dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn, dient dem Herrn. Also diese Aufforderung geht in diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, na dann wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Lande ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dem Herrn dienen. Und deswegen diese Einladung, fürchtet den Herrn, dient ihm, dient ihm. Merken wir, hier, er sagt, na gut, ihr könnt ja den Göttern dienen. Ich will euch das nicht vorschreiben. Aber dient dem Herrn, damit ihr in der Freude bleibt. Damit ihr auch im Sieg bleibt gegen das Böse, das euch von der Hoffnung des Lebens in Christus wegziehen will. So musste der Apostel Paulus auch, er sagt, auch trösten ist wichtig. Ich habe euch immer getröstet. In dem Brief hat er sie auch getröstet. Und zwar mit welchem Trost? Er hat nicht mit einem paulinischen Trost sie getröstet, wie man das sagen könnte, mit einem menschlichen Trost. Sondern er schreibt auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, dass wir trösten mit dem Trost, mit dem wir von Gott getröstet worden sind. Diesen Trost geben wir weiter. Der Herr hat mich getröstet, der hat mir geholfen. Er wird dir auch helfen, ist derselbe Herr. Er hat nicht seine menschliche Weisheit als Trost weitergegeben. Und somit auch am Ende dieses Briefes sagt er ja auch, als es um die Frage geht, was ist denn mit den Gläubigen, die schon verstorben sind und ja und die jetzt hier noch leben, wer ist da vielleicht einer gut, einer schlecht und so weiter. Und dann erklärt er ihnen das, nein, nein, so ist das nicht. Wir werden alle dem Herrn entgegengerückt. Tröstet euch mit solchen Worten untereinander, mit solchen, die der Herr in seinem Wort gibt. Damit tröstet euch, weist euch darauf hin. Und er sagt, das haben wir auch getan, wir haben euch auch getröstet. Eine lebendige Gemeinde ist eine Gemeinde, die durch den Geist Gottes füreinander sorgt und gegenseitig bezeugt, dass Jesus alle Tage bei uns ist. Er ist immer da. Er ist immer da. Er ist auch heute hier. Denn wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er da. Er ist hier. Das ist Trost. Das müssen wir uns sagen. Darüber dürfen wir uns freuen. Er ist hier und ist mit uns. Aber die Mahnung und Tröstung soll auch dahingehend sein, dass wir immer wieder erkennen, dass wir einen würdigen Wandel vor dem Herrn haben sollen. Er ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Das heißt, ein Leben der Hingabe an ihn behalten und immer tiefer erleben wollen, was wir haben, nicht loslassen und nicht versucht werden, wieder am fremden Joch der Welt zu ziehen, sondern bei dem Herrn zu bleiben. Wir sind also berufen zu einer Herrlichkeit, so haben wir es in Vers 12b gelesen, zu einer Herrlichkeit, auf die wir uns hier schon freuen sollen, aber die wir auch nie aus dem Auge verlieren sollen, bei allem Glaubenskampf in dieser Zeit. Die Thessalonicher, ich weiß nicht, wie lange die das ausgehalten haben. Ich habe darüber nichts gelesen, aber wenn man die Regionen sieht, Kleinasien und Griechenland, dann weiß man aus der Geschichte, da ist viel Ungutes denn entstanden. Manche Gemeinden sind ja schon gar nicht mehr da, in der Türkei auch nicht, nicht die Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Aber ich hoffe nun, dass die Gemeinde das lange durchgehalten hat, dieses geistliche Leben. Aber es soll immer wieder aufblühen, überall, wo Gemeinde Jesu zusammenkommt. Der Apostel will also, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist immer wieder das höchste Ziel ihres Lebens vor Augen haben. Jeden Tag. Das höchste Ziel ist die Einmündung in die Herrlichkeit Gottes, in das himmlische Reich. Das sollen wir jeden Tag vor Augen haben, weil das Freude bringt. Und das bringt Sicherheit, das bringt Zuversicht, dass ich auch heute durch den Tag durchkomme. Weil ich weiß, ich gehöre in dieses himmlische Reich, wie es der Herr selber auch sagte in Johannes 14 zum Beispiel: Ich komme, damit ihr seid, wo ich bin. Und in Johannes 16, ich will euch wiedersehen. Ihr gehört zu mir. Bleibt also in diesem inneren Aufblick zu mir. Und in seinem Gebet, hohenpriesterlichen Gebet, sagt der Vater: Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Und wir verspüren schon, allein bei diesem Glaubensblick wären alle anderen Dinge, die uns sonst so gegängelt haben, ganz, ganz klein. Was ist das alles gegen die Herrlichkeit Gottes? Verstehen wir? Und wenn wir Berichte von den Erweckungsgebieten lesen, dann lesen wir genau das oder hören genau das. Da pulsiert das so. Die Freude am Herrn, die Herrlichkeit des Herrn vor Augen, die Sehnsucht, dass die Gemeinde lebt und dass viele Menschen zum Glauben kommen. Das bewegt diese Gläubigen. Sie sind glücklich darin. Und an solchen Orten wachsen auch die Gemeinden. Jesus spricht: Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Ich lese uns nochmal den Text. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch, ermahnt, getröstet, beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Also ein wunderbarer Ausblick und eine wunderbare Rede über Gebundenheit im Herrn. Bleibe da, was du gelernt hast. Der erste Tag deines Lebens in der Wiedergeburt war der herrlichste, und der soll nie verblassen. Der soll so bleiben, wie er gewesen ist, in dieser Freude. Und das ganze Erdenleben soll davon durchzogen sein. Und dann werden wir uns auch freuen, wenn der Herr